Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Jan Gorko alias Monchi ist der Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern. Musik, Fußball und Engagement gegen rechts, all das bringt Monchi in Bewegung. Wir erreichen ihn zu Hause in Jarmen, das liegt im Nordosten zwischen Anklam und Greifswald. Schönen guten Morgen, Monchi.
Moin, moin, hallo.
Auch der Krieg in der Ukraine hat Sie in Bewegung gebracht. Damit würde ich einfach direkt anfangen wollen. Was haben Sie, was hat Jarmen auf die Beine gestellt, um Menschen aus der Ukraine zu helfen?
Ich war mit mehreren Leuten, erst aus Hamburg und dann aus Rostock, haben wir zwei Wochenende ineinander Hilfskonvois gemacht, haben Geld gesammelt und vor allen Dingen nachher medizinische Güter an die Grenze gebracht, aber auch Nahrungsmittel, beim ersten Mal auch Leichensäcke, einfach weil die gebraucht wurden. Wir sind halt da in ein Kriegsgebiet gefahren, haben vor allen Dingen auch Leuten gutes medizinisches Material gegeben, welches dann zum Beispiel nach Lemberg oder in andere Orte in die Westukraine in Krankenhäuser gebracht wurden und haben das zweimal hintereinander gemacht mit ziemlich vielen Leuten, also so 10, 12 großen Autos, Transportern. Einmal war aus Hamburg ein 40 Tonnen an Spendengütern dabei und haben dann auch noch Leute, ich glaube nachher insgesamt so 40, 50 Menschen, nach Deutschland gebracht. Und das größtenteils nach Mecklenburg-Vorpommern, teils auch nach Berlin oder teils wollten Leute auch weiter nach Frankreich, Belgien etc. Aber auch in Jarmen, da wo meine Familie lebt, weil das Dorf hier auch relativ schnell den Arsch hochbekommen hat. Und beispielsweise eine Familie, die wir in Krakau mitgenommen haben, mit 3 Kindern und 4 Müttern und der Oma dabei, sofort aufgenommen haben und denen unter die Arme gegriffen haben und die jetzt auch auf einmal in Jarmen leben. Das ist ja nichts irgendwie auf Kurzstrecke, was da gerade passiert, sondern das ist ja Mittellangstrecke, ja. Und jetzt ist natürlich gerade noch so diese anfängliche Hilfsbereitschaft, die natürlich auch mega ist und toll ist, so gar keine Frage. Aber viel interessanter wird es ja, wie ist es in 1, 2 Jahren, wenn halt hunderttausende Menschen hier sind, arbeiten wollen, Wohnungen haben etc. Wie sieht es dann mit der Solidarität aus? Aber wenn ich was gelernt habe, ist dann, dass man halt auch selber abstumpft. Daher denke ich, ist da Ausdauer vonnöten und hoffe, dass wir dann auch am Start sind, wenn die gebraucht ist.
Monchi, der Sänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet, ist heute mein Gast. Und bevor sich diejenigen, die ihn nicht kennen, fragen, was Monchi für ein Name ist, erklären Sie es kurz.
Ja, ich weiß nicht, kennen Sie Monchichis, diese kleinen, ja, affenähnlichen Kuscheltiere, die immer so ganz behaart sind und immer am Daumen nuckeln? Wenn Sie es nicht kennen, ich habe es tätowiert, das ist so ein Kuscheltier gewesen. Ich glaube, vor allen Dingen aus den 80ern, 90ern oder so. Und ich wurde einfach damals bei einer Auswärtstour, wo ich mit Hansa Rostock unterwegs war, im Zug einfach von jemandem, vom Kumpel, ey, du siehst aus wie Monchichi. Da war ich vielleicht 14, 15, jetzt bin ich 34. Monchi finde ich eigentlich einen ganz schönen Spitznamen.
Wenn ich Leuten erzählt habe, dass sie heute in der Sendung sind, dann haben die meisten reagiert mit den Worten wirklich immer gleich so spontan und direkt, ach, das ist doch der Dicke von Feine Sahne Fischfilet. Kennen Sie wahrscheinlich selbst, denn das Dicksein ist ein Riesenthema. Sie haben im Lockdown angefangen, darüber nachzudenken, warum Sie niemals satt werden und ein Buch geschrieben, das genau diesen Titel trägt, Niemals satt, über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage. 182 Kilo, Monchi, wie ist es dazu gekommen?
Ja, das hätte ich vor 2 Jahren, 2,5 Jahren überhaupt gar nicht sagen können, weil ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe mich auch nahezu nie gewogen. Über Jahre lang nicht gewogen. Das einzige Maßeinheit, woran ich gemerkt habe, dass ich zugenommen hatte, war, dass vielleicht mal wieder ein T-Shirt nicht gepasst hat und dass ich mir dann die nächste große Größe kaufen musste. Ich habe nachher bis zu 6XL getragen, dass ich dann abgenommen habe, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn, dann muss ich jetzt irgendwas versuchen, was zu machen, war einfach der Punkt, dass wir als Band entschieden hatten, völlig unabhängig von Corona, wir wollen eine Bandpause machen, weil wir einfach 12, 13, 14 Jahre nur unterwegs waren, nur Rausch, im Positiven, im Negativen. Und wir alles gemacht haben, außer auf uns zu achten. Ich auch im Nachhinein sagen kann, außer auf mich zu achten. Es gab nicht irgendwie den einen Moment, oh, jetzt habe ich aber einen Herzinfarkt gehabt und dann wollte ich abnehmen oder so. Hatte ich zum Glück nicht. Aber es war der Moment, okay, wenn ich diese Pause ist, dann ist das jetzt der Moment, wenn ich es mal schaffen will, dann muss ich es jetzt schaffen, sozusagen. Ja.
Innerhalb eines Jahres haben Sie um die 60 Kilo abgenommen. Das sind ja jetzt immer noch 120 Kilo. Aber wie fühlt sich das an?
Ja, das fühlt sich irgendwie absurd an. Ich habe das ja in so einer Zeile beschrieben, wo ich das erste Mal schreibe, dass ich joggen gehe, wo ich so sage, ich bin 33 Jahre und lerne auf einmal das Laufen. Ja, hätte ich mir einfach 0,0 mehr vorstellen können, weil ich bin eineinhalb Jahre vorher bin ich nach 10 Treppenstufen schon völlig verschwitzt gewesen und auf einmal, ich wiege 120 Kilo und fühle mich wie ein Schmetterling. Ja, und das ist ja meine Perspektive. Ich weiß, dass ich immer noch zu viel wiege, aber wenn du von 182 Kilo kommst, ich habe mehr als unser Bassist, doppelt so viel wie unser Bassist gewogen, ich habe mehr als meine Mutter und mein Vater zusammengewogen, dann fühlt sich 120 Kilo an, einfach wie totale Freiheit. Ja. Es fühlt sich aber auch an wie ganz tolle Angst vor dem Jojo-Effekt, ja, weil ich damit auch krass zu kämpfen habe. Das ist so, wenn jetzt Leute auf einmal kommen und sagen, ja, Mensch, du hast doch so abgenommen und ist ja super, so, ne? Dann ist das was, ja, ich freue mich darüber und ja, es ist obergeil für mich in erster Linie, aber ich bin im Kopf der 150 Kilo näher als den 100 Kilo, ja. Mhm. Ich habe teilweise mal wieder 15, 20 Kilo zugenommen gehabt, habe mich da jetzt wieder runtergekämpft. Es ist ein stetiger Kampf, weil ich das Essen halt liebe.
Ja, das Essen und das Trinken und eben das Nicht-Maß-Halten wahrscheinlich erstmal lernen müssen, wenn man das überhaupt lernen kann. Sie waren ja viel mit anderen zusammen, also mit der Band, alles super schlanke Typen. Sie hatten eine feste Beziehung. Hat Sie da nie jemand gebremst, gewarnt, ermahnt? Oder haben Sie heimlich so viel gegessen und gesoffen?
Nee. Das war absolut, hat das jeder, würde ich sagen, mitbekommen. Ne? Das heimlich Essen oder heimlich Schlemmen oder mal so ein Cheat Day oder so eine Fressattacke, das habe ich allerhöchstens jetzt. Jetzt, wo ich mich mal versucht habe zu verstehen oder wo ich gemerkt habe, das ist nicht gesund für mich. Da kommt jetzt manchmal die Scham dazu beim Essen. Früher habe ich das nie gehabt. Ich habe einfach gefressen. Ich habe in dem Buch einmal so aufgezählt, so ein durchschnittlicher Tag dürfte sowas wie bei 7500 Kalorien bei mir gewesen sein, können aber auch mal locker drüber gehen. Für mich war das überhaupt gar kein Problem, nach dem Abendbrot, nach dem Döner, nach der Pizza noch großes Ben & Jerry's, Eis, Toblerone, Kinderriegel, Cola, Fanta, ne, als Abwechslung. Das war immer für alle sichtbar so und das ist ja auch eine Frage oder Fragen, die ich da sowohl der Band als auch meinen Eltern stelle oder Freunden stelle. Ich habe bei meinen Eltern nachher einen Brief geschrieben und frage, warum ist das dazu gekommen? Und auch den Freunden, warum habt ihr nichts gesagt? Ja. Mhm. Und da haben einfach immer ganz viele gesagt, ja, Digga, gute Frage. Es ist einfach so, wenn du der Dickste bist, dann fallen nachher auch 10, 15 Kilo nicht mehr auf. Der Dicke, der ist sowieso immer so viel, ja, ist ein bisschen mehr. Den Leuten ist das teilweise auch nicht aufgefallen. Ich rede darüber, dass ich nicht mal normal auf Toilette gehen konnte, dass ich mir nicht die Nägel schneiden konnte.
Sie haben eben auch gesagt, Sie haben damit versucht, sich ein bisschen zu verstehen. Was haben Sie denn bislang über sich herausgefunden? Welche Funktion hatte das exzessive Essen und Trinken?
Ich habe herausgefunden, dass ich oft einfach ein richtiger Idiot bin und dass ich manchmal einfach so dumm ticke. Meine Mutter hat das, Bezug nehmend auch noch auf die andere Frage von vorhin, meine Mutter hat geschrieben, wenn wir dich damals vollgequatscht hätten und gesagt haben, nimm noch ab, dann hättest du noch mehr zugenommen. Und das erklärt mich eigentlich sehr, sehr gut. Das war so, scheiße, meine Mutter hat recht, ja. Und genauso haben das auch Freunde gesagt, ey, wenn wir dir das gesagt hätten oder gesagt haben, dann hast du dir nochmal Fleisch mit Fleisch bestellt, ja. Und das ist natürlich total bitter, das zu erkennen, aber das ist ja bis heute immer noch in mir, nur weil ich 65 Kilo abgenommen habe. Ich schreibe das in dem Buch einmal, ich habe 65 Kilo abgenommen, aber trotzdem noch so viel Mist in mir sozusagen, ja. Und diese Erkenntnis, warum ich esse, die ist ganz klar, ich esse nahezu nie aus Hunger, ja. Ich esse sozusagen nicht aus körperlichen Hunger, sondern es ist für mich überhaupt kein Problem, Intervallfasten zu machen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich es auch geschafft habe mit dem Abnehmen.
Das heißt, 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen.
Genau, ich mache 16, 8 und es ist manchmal auch kein Problem, 18 Stunden nicht zu essen. Fällt mir viel, viel schwerer, wenig zu essen, als gar nicht zu essen. Ich kann gut gar nichts essen, aber wenig essen. Jetzt nur einen kleinen Haps von der Milka-Schokolade, nur einen kleinen Haps, nur einen kleinen Kinderriegel, das gibt es bei mir nicht. Da ist immer alles weg. nur die Ohren von Milkern, Osterhasen abbeißen, das geht nicht. Da ist auch gleich immer der Arsch mit weg sozusagen. Und das aber auch nicht aus dem Hunger heraus, sondern ganz oft aus emotionalen Gründen, aus Langeweile, aus traurig, aus wenn ich wütend bin, wenn ich Stress habe, dann ist es unglaublich, wie viel ich in mich reinstopfe. Wenn wir jetzt vorhin kurz über die Ukraine gesprochen haben, da hatte ich mir eigentlich ich war so total stolz und habe so ein bisschen so ein kleines, wie so ein Essenspaket gemacht mit so Snackmöhren und eine Banane und so einem ganzen Kram. Und ich kam mir schon vor, wie so, früher hätte ich so Leute ausgelacht sozusagen. Aber war mir total egal. Ich habe das gemacht und alles fertig. Und dann kamen wir aber in dieser Grenze immer näher und auch Stresssituationen und Momente, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Und dann ein anderer Freund hatte einfach nur ein riesen Fressenspaket mit, weil seine Frau ihm was mitgegeben hat mit so viel Süßigkeiten. Und aus dem Stress heraus habe ich dann nachher einfach nur wieder gefuttert sozusagen. Also das ist sozusagen ein täglicher Kampf. Und ich habe in dem Moment aber gescheckt, das tue ich gerade nicht, weil ich Hunger habe, sondern es ist irgendwie sowas wie, die Seele hat vielleicht Hunger. Und jetzt ist es irgendwie so eine Befriedigung sozusagen, ne? So wie andere Leute mir erklären, dann gehen sie mal ein rauchen, andere Süchte. Immer wenn die das erklärt haben, habe ich gedacht, scheiße, Zucker ist ja meine Sucht. Und es geht ja auch nicht nur um Zucker, es ist auch, ich liebe auch herzhafte Sachen, ich habe auch kein Problem, 10 Bockwurst zu essen.
Feine Sahne, Fischfilet, Fischkonserven sollten jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in den Einkaufswagen. Aber die Musik der Band, die genehmigen wir uns schon mal jetzt. Ich glaube dir, von Feine Sahne, Fischfilet.
Komm doch mit, weg von diesem Ort. Komm doch mit, ich gebe dir mein Wort. Komm doch mit.
Ich glaube dir vom gleichnamigen Album der Band Feine Sahne Fischfilet. Die hat Jan Gorko alias Monchi vor 15 Jahren mit einigen Mitschülern gegründet. Damals war er knapp 20. Und Monchi, wie drauf?
Ich denke, ich war noch schlanker, auch wenn ich schon dick war. Wir gingen damals zur Schule und Kai, unser Bassist, hat mich damals angesprochen, dass er eine Band spielt und ob ich Bock hätte, in der Band Musik zu machen. Ich konnte kein Instrument, ich konnte gar nichts, kann keine Noten, aber unser damaliger Musiklehrer hat wohl zu ihm gesagt, Mensch, ja, den könnte er sich als Punkrock-Sänger vorstellen. Und ich kam halt vom Dorf und der hätte mir auch anbieten können, dass ich Techno mache oder Hip-Hop oder Breakdance, mir ganz egal. Es war eigentlich sowas, wenn irgendwie was geht, die Welt entdecken, wenn irgendwas Neues machen, dann bin ich am Start. Ich komme aus Jahren, da gibt es bis heute immer noch nicht mal ein Jugendclub, ja. Mein kleiner Bruder lebt hier und es gibt ganz viele schöne Sachen, aber an Jugendarbeit und so gibt es doch noch eine ganze Menge Nachholbedarf, ja. Und an kulturellen Sachen. Und wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, Mensch, hast du Bock, in der Band zu spielen und wir fahren mal vielleicht sogar bis nach Neubrandenburg, eine halbe Stunde weiter oder dreiviertel Stunde weiter in die große weite Welt und von Neubrandenburg bis Rostock. Der hätte mich alles fragen können. Und
anfangs war das ein Hobby, ne? Inzwischen ist es ein Hauptberuf. Können alle 5 Bandmitglieder davon leben?
Wir können seit ein paar Jahren davon leben, ja. Durch die Pandemie ist das natürlich einfach, ich habe alles da auf einen Karte gesetzt irgendwann, habe keine Lehre gemacht, habe gesagt, okay, du kannst keine, was weiß ich, Veranstaltungskaufmannlehre machen, wenn du am Wochenende, 40 Wochenende unterwegs bist.
Keine andere Ausbildung gemacht nach der Schule?
Nein. Damals hielt ich es für extrem schlau, immer nur zu Hansa zu fahren, bin nicht zur Schule gegangen, habe gesagt, ist mir egal.
Hansa Rostock, Fußball.
Genau. Mein größtes Ziel war nicht, das Abi zu machen, sondern 34 Spiele in der Saison zu sehen. So, dem habe ich alles untergeordnet, meine Familie, alles. Und damals fiel ich das total schlau. Jetzt denke ich auch, wie selten dem. Ich habe jetzt einen 16-jährigen Bruder und den sage ich immer, Digga, wenn ich sehe, wie viele Hoshis auch Abi gemacht haben, häng dich rein, sei nicht so blöd wie ich, mach das, zieh durch sozusagen. Vielleicht wäre so ein großer Bruder irgendwie auch gut gewesen, sozusagen, der gesagt hat, Digga, merk dich mal. Und nee, habe kein Abi gemacht, habe keine Lehre gemacht. Irgendwann war die Entscheidung, okay, ganz oder gar nicht. So, das ist ja das, was auch in dem Buch immer sozusagen, wo ich da das beschreibe, es ist immer dieses Ganze oder gar nicht. Das ist dann mal schlau, mal auch dumm. Aber so ist es gerade. Ich meine, wir sind 10 Jahre in kleinen Jugendclubs umhergefahren. Für uns war es das Größte, nach 3, 4 Jahren mal außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern zu spielen. Ja? Ich habe so eine Zeile in einem Lied, ich kann immer noch nicht singen und spiele jetzt bei Rock am Ring. So, ja, und da auf der Hauptbühne beim Rock am Ring zu stehen, ich habe ja nie den Traum gehabt, in der Band zu spielen. Umso absurder, dass das dann so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist.
Feine Sahne, Fischfilet positioniert sich gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Die Band wurde deshalb 2-mal im Verfassungsschutzbericht erwähnt und als linksextrem geführt. Wie viel Widerstand, Monchi, ist mit Musik möglich, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen?
Ich glaube, durch Kunst kann man eine ganze Menge machen. Wenn man vor uns 6, 7 Jahren noch geschaut hat, ja, da wurden wir belacht, wenn Leute gesagt haben, wenn wir gesagt haben, Nazis sind irgendwie ein Problem. Da war das sozusagen für die Leute, was sind das jetzt für Marsmenschen? Das gibt's doch gar nicht mehr. Dann wurde nachher die AfD immer stärker. Ja. Vor ein paar Jahren war man noch krass schockiert, dass die AfD im Landtag einzieht. Jetzt sind sie teilweise, manchmal freut man sich, wenn sie die stärkste Partei sind. Und ich denke, umso mehr sowas an einen selber kommt, umso mehr merkt man, dass man da sich auch gerade machen sollte. Wenn ich was gelernt habe, dann, dass es einfach schön ist, dass wir als Band irgendwann den Drill bekommen haben und gesagt haben, Alter, wir haben keinen Bock, die ganze Zeit irgendwelchen Nazis hinterher zu fahren, sondern wir haben Bock, die coolen Leute zu unterstützen. Ja, wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, wir machen jetzt seit Jahren unser eigenes Dorffest hier. Wir haben versucht, in Dörfer, in ländliche Regionen zu fahren, zu den coolen Leuten, mit denen was zu machen. Und da sein Hauptaugenmerk drauf zu legen, das ist für einen selber das Schönste gewesen, auch für einen ganz, ganz egoistisch betrachtet. Ja, weil ich auch denke, dass das viel mehr nachher persönlich gebracht hat. Mit dem Gesetz in Konflikt geraten, das ist einfach, ich würde auch gerne in der Wattebäuschen Welt leben, ja, keine Frage. Aber ich denke, Pazifismus, das muss man sich auch bis zu einem gewissen Grad leisten können. Wenn ich was gelernt habe, dann, dass Nazis immer, immer erstmal nach unten treten. Mir wurde mal der Frontzahn ausgetreten. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gedacht habe, ich werde totgeschlagen. Meine Mutter ist zum Glück Zahnärztin, daher vielleicht auch die große Fresse. Meine Schwester ist auch noch Zahnärztin. Wenn ich da immer nur nach unten geguckt hätte, dann ist die Lösung, wäre die Lösung gewesen, dass sie mich immer weiter platt gemacht hätten.
Okay, aber auf Gewalt, mit Gewalt zu antworten, ist halt ein Problem. Ihnen wurde das immer wieder vorgeworfen, sich nicht eindeutig von Gewalt abzugrenzen. Das würde ich gerne fragen, ob sich da was geändert hat.
Ja, also das meinte ich ja mit, wir versuchen uns da ganz klar anders zu fokussieren und einfach zu sagen, ey, wir wollen uns auf die geilen Leute konzentrieren und mit denen was machen. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf 18, 19, 20 Jahre backen geblieben bin, auf dem Altersstand und sage, jo, ich habe jetzt hier die ganze Zeit Bock auf irgendwelche Auseinandersetzungen. Bloß, ich weiß, wie es ist, Morddrohungen zu kriegen und das nicht über irgendwelche Social-Media-Plattformen. Ich wohne in einem Bundesland, wo ich doch von sehr vielen Leuten erkannt werde, wo ich doch sehr, sehr viele Situationen hatte. Und das heißt überhaupt nicht, oh, mir geht es jetzt am schlechtesten, irgendwelche anderen Leute, denen geht es noch beschissener. Gar keine Frage. Ich lebe sehr, 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 sehr gerne hier. Ich liebe es, in Mecklenburg-Vorpommern zu leben. Aber es gab und gibt immer wieder Situationen, in denen ich nicht die rechte oder linke Backe hinhalten will. Ja, wenn auf mein Auto Buttersäure geschmissen wurde, wenn eine Axt reingehauen wurde, wenn Leute aus meinem engsten Umfeld sehr bedroht wurden, wenn bei Freunden Patronen im Briefkasten gelandet sind, wenn solche Sachen passieren, dann ist das etwas, was ich meine mit, ich würde es schön finden, wenn es anders ist. Hm. Und wo ich auch meine, wie, das ist ja nichts, was erst irgendwie seit heute oder gestern passiert. Ich habe kein Problem zu sagen, dass ich Gewalt als Selbstzweck dumm finde. Ich habe mich nie als Waisenknabe hingestellt. Ich werde aber auch nicht auf Pazifisten machen. Ich war in so vielen Situationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Alter, in was für ein krassen Paradies wurde ich reingeboren in Deutschland. Was für ein krasses Glück hatte ich, dass meine Eltern in Vorpommern Sex hatten und nicht in Aleppo. Ja? Ich war in Türkei, Syrien, an der türkisch-syrischen Grenze mehrmals, war einmal bei einem Selbstmordattentat und stand auf einmal zwischen 31 Leichen. Und da waren Leute, die gegen den IS gekämpft haben. Und in Deutschland haben alle geklatscht und gesagt, ja, wie toll das ist, dass der IS aus Kobane besiegt wurde. Aber schön wäre es, wenn man das mit Debattierungen hingekriegt hätte. Ist es aber nicht, sondern weil Leute sich den in den Weg gestellt haben.
Als Fan des Fußballvereins Hansa Rostock gehörte Monchi von der Band Feine Sahne Fischfilet lange zu den sogenannten Ultras. Das sind fanatische Hardcore-Fans, sag ich jetzt hoffentlich richtig als Nicht-Fußballkennerin. Also zu, nicht, vielleicht nicht jeder Form, aber zu ziemlich vielen Formen von Randale bereit. 2006 in Stendal hat das richtig geknallt. Da haben die Fans von Hansa Rostock den gesamten Bahnhof verwüstet. Monchi hat einen Polizeiwagen in Brand gesetzt und wurde zu einem Jahr Gefängnis auf 2 Jahre Bewährung verurteilt. Damals war er 19, hatte schon einiges hinter sich. Und in einem Film, den Charlie Hübner über ihn gemacht hat, Wildes Herz heißt der, kann man noch bei YouTube sehen, da sagen Monchis Eltern, sie hätten schon ab 14 keinen Zugriff mehr auf ihn gehabt. Was ging da damals vor in ihnen?
Ja, ich glaube, ich wollte einfach, hatte richtig, richtig Bock rauszukommen. Aufgewachsen in einem Dorf und einfach, okay, es reicht mit der Tristesse, ich will die Welt sehen. Auch wenn ich genug Sachen sehe, die ich kritisch sehe, selbstkritisch sehe und sage, ey, wie oft war ich auch ein Idiot? Genauso hat mich diese Zeit auch so krass geprägt, mit 15, 16 auf einmal von Rostock bis nach Freiburg im Schlafanzug fahren. Wir machen den Tag zur Nacht, eine Motto-Tour, überall der Weltgeschichte unterwegs sein und einfach, ja, diesem Alltag, dieser Tristesse auf dem Dorf entfliehen, das war genial, das war so, so krass prägend mit all seinen positiven und negativen Seiten. War ja nicht irgendwie, oh, jetzt 14, 15, 16, sondern es ging ja fast über 10 Jahre. Genauso ist es aber auch toll für mich sagen zu können, ey, ich bin Hansa-Fan, ich gehe auch immer gern zu den Spielen und freue mich, wenn Hansa gewinnt, aber ich habe mich da verändert. Es ist ein Satz in dem Buch, den ich schreibe, wenn ich mich nicht mehr verändern würde, wäre ich nicht mehr der Gleiche. So, ne? Für mich ist es schon einfach ein hammerkrasser Schritt, dass ich sage, dass ich weiß, wie absurd sich das bestimmt für Sie anhören mag, aber dass ich jetzt mit anderen Fans von anderen Fußballvereinen befreundet bin, ja, das war für mich nicht ansatzweise vorstellbar, ja, das war so ein krasser Schritt, so eine krasse Überwindung, dass ich irgendwann dadurch durch die Band, weil ich dann rumgekommen bin, auf einmal bin ich mit Leuten ins Gespräch gekommen, in Nürnberg, in Münster, Leute, wo ich denke, sonst gedacht habe, mit denen hockt man sich aufs Maul, habe ich auf einmal kennengelernt und habe gedacht, scheiße, die sind ja genauso im Guten und im Schlechten bekloppt wie ich. Und das war so ein krasser Kampf für mich, das zu sagen, nee, das ist nicht mehr das, was ich will und da, wo ich nicht so mehr Leute definieren will.
Das ist die Grenze, die es zu überspringen gilt mit Fans anderer Vereine. Aber wie ist das jetzt mit den Fans des einen Vereins, Hansa Rostock? Da gibt es Linke, da gibt es Rechte und die sitzen oft ziemlich dicht beieinander im Fanblock.
Ja. Wie meinen Sie das?
Wie halten Sie das aus?
Ja, das meine ich gar nicht böse, aber das ist für mich eine Großstädterfrage. So.
Bin ich.
Das kann, ja, weil sonst, ich glaube, sowas würde niemand fragen, der irgendwie in der Provinz groß geworden ist, weil das ist ja der totale Standard. Ja, das beschreibe ich ja auch alleine schon, wie ich ins Fitnessstudio gehe und irgendwelche Leute mir sagen, wie kannst du denn im Fitnessstudio gehen, wo Nazis sind? Ja, Digga, soll ich 2 Stunden mit dem Zug nach Kreuzberg fahren oder was? Das gehört halt einfach dazu. Und das heißt nicht, dass das gut oder schlecht ist. Es ist aber die Realität. Ich meine, ich wohne in einem Bundesland, wo es sehr, sehr viele tolle Leute gibt, aber wo es auch richtig viele Idioten gibt. Und wenn hier fast 20% die AfD wählen, ja, in welcher Blase soll ich denn sein? Ich habe nie studiert. Ich habe nie da das Gefühl gehabt, ich will jetzt nur in der Blase sein, auch wenn ich vielleicht mal in so linken Blasen mal eine Zeit lang gelebt habe. Aber das ist was, was mich immer eigentlich abgeschreckt hat. Und wenn ich hier auf dem Dorf in Jahren bin oder in Vorpommern unterwegs bin oder in Mecklenburg, natürlich triffst du auch auf Leute, mit denen du nicht immer einer Meinung bist. Und es ist jedes Mal ein schmaler Grat. Mit wem streitest du noch? Mit wem laberst du noch? Mit wem nicht? Sozusagen vor allen Dingen für mich ja auch. Weil ganz oft sind ja auch Leute, die denken schon, sie wissen alles, was ich denke oder wie ich das sage. Ganz oft ist es dann aber auch vielleicht ganz anders. Und
aber wie läuft denn das dann da konkret im Stadion? Also Sie gehen dahin als Fan von Hansa Rostock, freuen sich auf das Spiel und dann sitzen Sie neben Rechten, für die Sie die pure Provokation sind.
Ja, es gibt bestimmt Leute, die abkotzen sozusagen. Ne? Aber ich kotze ja auch dann über Leute ab. Erstmal gehe ich dann mit Freunden bestimmt zum Spiel und hänge mit denen ab. Ich werde mich jetzt nicht da neben dem NPD-Kader stellen und mit denen jetzt die ganze Zeit abschicken und sagen, ja, Mensch, was für ein geiler Freund. Aber es ist natürlich einfach ein Querschnitt der Gesellschaft. Egal, wo man ist oder wo man sich aufhält, außerhalb von so kleinen Wohlfühlblasen, trifft man ja immer, jedenfalls ich, immer auf Leute, die einen auch scheiße finden. Ja, ich meine, für mich ist ja manchmal auch absurd, ich gehe gleichzeitig ins Kino, da gehe ich rein, da sagt einer, Mensch, ja geil, ich finde deine Band geil, hier hast du die Tacos umsonst. Danach gehe ich ins Restaurant und werde 1,5 Stunden nicht bedient sozusagen und denke, scheiße, Digga. Wenn ich überlege, wie oft mir bestimmt schon ins Essen gerotzt wurde, so, das ist ein bisschen bitter, wie oft ich das schon einfach solche Sachen mitbekommen habe.
Das meinen Sie also, jetzt ernst? Das meinen Sie jetzt ernst?
Ja, na klar. Ja, na klar. Also, selbstverständlich. Man ist dem ja die ganze Zeit auseinandergesetzt. Wenn ich in eine Sauna gegangen bin und da sitzen auf einmal 2 führende Leute von der AfD, dann, ja, was würden sie machen? Und was ich gelernt habe, ist, wer runterguckt, verliert. Dann geht man rein so, und setzt sich dahin und erträgt. Das heißt nicht, dass es immer gut ist. Vielleicht fresse ich danach auch einmal viel, vielleicht saufe ich danach, benehme ich wie ein Hoshi, keine Ahnung. Aber in der Situation nicht nach unten gucken. Das ist etwas, was ich mir wie selbst anerzogen habe. Ob das schlau ist, das weiß ich nicht. Aber dass es so ist, das kann ich so sagen.
Monchi von der Band Feine Sahne, Fischfilet im Deutschlandfunk Kultur. Hören wir noch ein Stück der Band. Eher sanfte Töne jetzt nach so viel Reden über Gewalt.
Manchmal bin ich einfach nur gut drauf. Manchmal bin ich selten zu Haus. Manchmal bin ich auch gerne allein. Aber eigentlich will ich gerade nur bei dir sein. Komm, wir reichen uns die Hand und wir werden schon sehen, dass diese zeitlosen Momente wirklich niemals vergehen. Es ist der eine Augenblick, dieses vertraute Gefühl, dass unsere Träume irgendwann in Erfüllung gehen.
Mit dir, die Band Feine Sahne, Fischfilet und deren Sänger Monchi ist heute bei uns. Verbunden sind wir per Zoom. Ich im Berliner Studio, Monchi zu Hause. Zu Hause, haben Sie gesagt, ist Jarmen. Sie haben beschrieben, wie ja, Ihre Krawallerei auch gegen Jarmen im Grunde entstanden ist, gegen die Öde in Mecklenburg-Vorpommern. Dann frage ich mich aber trotzdem, warum Sie da nie weggegangen sind. Warum sind Sie dort geblieben?
Weil es eine Hassliebe ist. Also weil meine Familie hier lebt, weil ich meine Familie so doll liebe. Alle bis auf mein mittlerer Bruder leben hier.
Familie so heißt noch die Elternfamilie.
Genau, Eltern, aber auch Cousin, Cousine, meine Geschwister, ja, meine Nichte, meine Nichtin. Und ich liebe die Ostsee, ja, ich liebe meine Freunde, ich liebe einfach sehr, 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 sehr viel an Mecklenburg-Vorpommern. Aber es gibt auch natürlich Sachen, die ich einfach scheiße finde. Und ganz oft wäre ich natürlich auch gerne nicht ich, sozusagen, weil ich so denke, Mann, Alter, in was für eine Situation habe ich mich gebracht, wie gerne würde ich auch einfach Ruhe haben oder mich nicht die ganze Zeit irgendeinem Scheiß hingeben. Aber ich denke, dass das eine Art von Weglaufen wäre. Als wir in die Pause gegangen sind, in die Bandpause, haben mich so viele Leute gefragt, ja Mensch, jetzt ne, warst du ja mit der Band unterwegs und jetzt hast du ja endlich mal Zeit, wo reist du denn hin? Halbes Jahr Thailand oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie Selbstfindungstrip in Asien, oder, keine Ahnung. Und für mich war einfach, ich wollte alles außer Reisen. Ich wollte einfach nur zu Hause sein. Für mich gibt es nichts Schöneres, als in der Viertelstunde an der Ostsee zu sein. Ich weiß nicht, wenn ich in Warnemünde bin, da war ich jetzt 1000 Mal. Aber 1000 Mal fand ich es obergeil. Wenn ich da laufen gehe am Meer, dann denke ich, was für ein Wahnsinn, wenn Corona war und hier auf einmal die Grenzen geschlossen waren und mir Leute aus Berlin, Frankfurt, Hamburg schreiben, scheiße, wir sitzen in unseren kleinen Muckerbuden da, kacke, kacke. Und ich sage, ja, ist auch harter Lockdown, ich liege hier am Strand, ja, da, wo andere Urlaub machen, dann weiß ich auch, was für tolle Sachen es hier gibt. Ne? Ich habe einen Bootsführerschein gemacht, ich kann auf der Ostsee fahren. Das Wasser, das Meer, die Familie, die Freunde, das ist das, was mich hält.
Eine Ihrer Freundinnen hat Sie mal als Engel und Teufel beschrieben, als jemanden, der sehr solidarisch und sehr empathisch sein kann, aber auch sehr extrem viel einfordert. Ein Narziss. Hat sie recht?
Ja, bestimmt, na klar. Ich meine, ich schreibe ein Buch. Ich glaube, wenn irgendwelche Leute erzählen, die stehen auf der Bühne vor 30.000, 40.000 Leuten und das macht nichts mit denen oder das ist denen egal, das nehme ich den Leuten nicht ab. Nehme ich keinen einzigen ab. Das macht was mit einem. Und das hat auch was mit mir gemacht. Manchmal denkt man dann auch vielleicht, ja, ich bin der geilste Typ der Welt. Und dann merkt man wieder, was man für ein Idiot ist, sozusagen mal auch. Ich will da meiner Ex-Freundin überhaupt gar nicht irgendwie groß widersprechen, sondern das ist ja ihre Wahrnehmung gewesen. Und dafür hat die auf jeden Fall auch ihre Gründe gehabt. Ich schreibe auch ein, zwei Mal über sie in ein Buch und ich werde ihr auch ein Buch schenken und alles. Und vielleicht hat sie auch das Gefühl, dass ich vielleicht über ein, zwei Sachen nachdenken konnte, ja. Aber diese Grundzüge von mir, große Fresse, manchmal viel zu drüber. Ich meine, ich schreibe gerade ein Buch, ja. Das hat ja schon auch bis zu einem gewissen Grad narzisstische Züge, so, ja. Wie viele Leute nehmen ab und schreiben kein Buch drüber?
Mhm. Als Frontmann der Band Feine Sahne Fischfilet sind Sie ja derjenige, der sich beim Stage Diving von der Bühne in die Menge schmeißt. Also auch tatsächlich mit 160 Kilo aus 4 Metern Höhe. Als ich das in Videos gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob Sie...
Haben Sie sich angeguckt?
Ja, ich dachte, ob Sie dabei nicht Leuten die Knochen gebrochen haben.
Ja, Wahnsinn. Wenn ich das jetzt auch selber sehe, ich bin ja auch aus Fenstern gesprungen, aus dem zweiten Stock, wo Beton und so war, in Jena, im junge Gemeindehaus, in Leute rein und habe dann aber immer gefragt, ey, fangt ihr mich? Wollt ihr das? Habt ihr Bock? Ja, die Leute werden teilweise auch 2 Promille gehabt haben, ob die jetzt das nüchtern anwaltlich unterschrieben hätten, das wage ich zu bezweifeln, aber in dem Moment, ich sage auch nicht, dass ich das nüchtern und wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich springe von 4 Metern mit 160, 180 Kilo in Leute rein, denke ich nicht, oh ja, was ist Jan Gorko für ein schlauer Mensch.
Aber was ist das für ein Gefühl?
Es ist das Gefühl von Rausch und es ist das Gefühl von, Alter, gucken, was kommt, gucken, was passiert. Es ist das Gefühl von, jetzt knallt's. Entweder wird's obergeil oder es wird oberscheiße. Das erste Mal, als ich da von 3-4 Metern gesprungen bin, das war ein riesen krasses Konzert, 300.000 Leute und totaler Wahnsinn. Mein Papa stand daneben, neben der Bühne, der hat auch immer nur den Kopf geschüttelt. Mein Papa ist der normalste Typ der Welt, ist so ein Gemeindekirchenrat und so alles, ja. Und dann, wir drehen da alle durch und die Leute reißen sich die Klamotten vom Leib und mir war schon der Bauch zerkratzt. Und dann ist ein Bengalo wirklich an meinem Hintern losgegangen sozusagen, einfach kurz so brand den Wodka darauf gekippt. Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, Digga, jetzt springst du auch davon oben. Das meine ich mit Rausch. Und zum Glück hat sich dann niemand irgendwie schwer verletzt. Wäre aber absolut im Bereich des Möglichen gewesen. Mir wurde auch mal ein Stück vom Daumen abgebissen beim Stage-Diven, ja, weil eine Person, keine Ahnung, irgendeine Substanz hatte und die Person hat halt, ich bin mit dem Daumen beim Rein und die Person hat zugebissen und ich hab den rausgerissen und dann musste ich in Chemnitz eine Tetanus-Impfung kriegen oder irgendeine Hepatitis B-Impfung nachts um 1 Uhr sozusagen, weil mein ganzer Daumen halt richtig weggerissen war. Das ist nicht immer schlau, aber oft auch ganz schön geil.
Also Monchi sucht die Extreme, das ist, glaube ich, deutlich geworden in diesem Gespräch. Aber im Buch steht auch dieser Satz, ich habe aufgehört, immer hart sein zu wollen. Ich finde, das merkt man auch jetzt, wenn Sie darüber erzählen. Auch Ihre Tattoos, haben Sie selber schon angesprochen, sind nicht zu übersehen. Darunter soll auch eine Kirschtorte sein, in Erinnerung an Ihren Opa, der Bäcker und Konditor war. Was erzählen die Tattoos denn noch?
Ich zeige Ihnen
die. Oh, die wird mir jetzt gezeigt, hier per Zoom, die Kirschtorte. Ja.
Sehen Sie die hier?
Ja. Und was ist daneben noch zu sehen?
Da ist ein Monchichi.
Ach, dieses Äffchen, ja?
Ja, das ist das Monchichi, genau. Mhm. Und das ist die Torte, die fliegt.
Ach, die fliegt natürlich, die Torte, ja.
Ja, das ist eine fliegende Torte. Mein Opa ist ja leider verstorben. Der ist Konditormeister gewesen, war der einzige dicke Mensch, den ich kannte. Und ich habe den immer so krass geliebt. Mit all seinen Fehlern und negativen Sachen, das ist das, was ich auch im Buch da beschreibe. Der hat mir immer zum Geburtstag eine Kirschtorte gebacken, Opa Gerdi, und deswegen habe ich mir eine Kirschtorte tätowieren lassen. Ja.
Die Ruhe des Lockdowns hat bei Monchi einiges in Bewegung gebracht, schreibt er in seinem Buch Niemals satt. Wie geht's jetzt aber nach Corona weiter mit Ihnen und mit der Band? Bald wieder mit Vollgas?
Ja, es ist eine gute Frage und natürlich auch eine Frage, auf eine Art freue ich mich beispielsweise auf die Lesereise. Ich freue mich auch auf Konzerte, wenn wir im Sommer bei den Hosen beispielsweise Supportband machen sollten. Es ist so, dass wir im Proberaum sind, neue Musik machen. Das sind alles Sachen, auf die ich mich freue, aber es ist auch eine Angst. Es ist auch eine Angst, ey, was passiert? Und das wäre Quatsch, das nicht anzusprechen. Vor ein paar Jahren hätte ich mir sowas gar nicht zugestanden, hätte ich mir gesagt, ich habe keine Angst und ist alles Quark. Aber nee, ich habe Schiss, Alter, dass ich sofort wieder in alte Muster verfalle, dass ich nur fresse, saufe, Drogen, abkacke, alle Muster da bespiele, die ich irgendwie auch so erlernt hatte und innerhalb vielleicht von einem halben Jahr auch wieder 60 Kilo drauf habe. Ja. Ich hoffe, dass ich da in Zukunft immer mehr bei mir bleibe und nicht versuche, irgendeine Rolle zu spielen.
Das ist natürlich eine große Gefahr, in die alten Muster zurückzufallen. Haben Sie sich vorgenommen, das alleine zu schaffen oder sich Hilfe zu suchen?
Sie meinen Therapie?
Therapeutisch oder Coaching oder was auch immer. Andere, die Sie unterstützen, ja, an der Seite zu haben.
Ich glaube, gehört dann auch wieder dazu mit diesem Hartsein. Therapie, was für ein Quatsch. Dann hast du doch totalen Hui weg sozusagen, irgendwie so blöd gesagt. So wurde ich da mehr geprägt. Und das überhaupt so zuzulassen, da empfinde ich das Buch wie so ein Eigencoaching, wie so ein Anfang von seiner Selbsttherapie, sozusagen das erste Mal mich selber verstehen, mit was nicht nur schön ist, sondern was auch wirklich anstrengend ist, aber was langfristig hoffentlich mehr wert ist, als das so zu verdrängen, weil für mich gab es nicht nur Sport und Ernährung, die ich verändert habe, sondern dieser dritte Punkt, warum ich es geschafft habe abzunehmen, war einfach, dass ich Sachen mehr bei mir verstanden habe. Und da hoffe ich, dass das so bleibt und ich da weiter am Ball bleibe. Und ich will nicht ausschließen, dass ich dahingehend mir auch Coaching holen würde oder, wenn ich total abkacke, auch eine Therapie machen würde. Weil das ist natürlich das Bittere am Abnehmen für mich. Ich werde mir heute nicht mehr einreden können, wenn ich nochmal 182 Kilo wiege, dass ich da keine Einschränkungen habe und dass alles cool ist. Da will ich nie wieder hin.
Niemals satt über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage. Das ist das Buch von Monchi, mit dem er auf Lesereise geht und auch schon kleine Lesungen, zum Beispiel in der Badewanne, auf YouTube gestellt hat. Habe ich bei Twitter gesehen. Es gibt also eine Lesereise. Es gibt im Sommer wieder Konzerte von Feine Sahne Fischfilet. Und ich wünsche Ihnen, dass das alles gut geht, dass Sie ein gutes Maß finden. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön. Ich hoffe das auch, dass ich ein gutes Maß finde. Danke. Für diesen Satz. Ich freue mich drauf und es war schön. Danke, Ahoi.